Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Katechismus heute. Katechismus, die Sakramente. Der Katechismus der katholischen Kirche hat mehrere Untertitel, behandelt einige Punkte, unter anderem das Glaubensbekenntnis und die Sakramente. Wir behandeln in unserer Sendereihe Katechismus diese Abschnitte im Moment und am Dienstagnachmittag ist das Sakrament, die Sakramenten der katholischen Kirche, das Thema unserer Katechismus-Sendung. Und wir behandeln nun in diesem Buch, das in einzelnen Nummern unterteilt ist, dann heute die Feier des christlichen Mysteriums, die Liturgie. Die Liturgie ist ja ein Teil der Sakramente, beziehungsweise die Sakramente werden in der Liturgie gespendet. Und wir haben Dekan Ludwig Gschwind aus Urzberg-Mindelzell gebeten, uns da etwas in diese Liturgie der Sakramente und in den Sakramenten hineinzuführen. Dazu begrüße ich Dekan Gschwind ganz herzlich. Grüß Gott.
Grüß Gott.
Sie sind Dekan des Dekanates Krumbach. Dekan Ludwig Gschwind, vielleicht ganz am Anfang der Sendung, können Sie ganz kurz beschreiben, was die Aufgabe eines Dekans ist?
Ja, der Dekan, das ist sozusagen der Verbindungsmann zwischen Bischof und der Geistlichkeit eines bestimmten Bezirks. Der Name Dekanat kommt ja davon, dass 10 Pfarreien sozusagen zusammengeschlossen waren zu einem Verbund. Inzwischen sind es wesentlich mehr. Zu meinem Dekanat gehören 30 Pfarreien, aber es sind keine 30 Pfarrer mehr in diesen 30 Pfarreien. Also wir sind nahezu die Hälfte. Obwohl 40 Geistliche in unserem Dekanat leben, das hängt damit zusammen, dass wir einen sehr großen Wallfahrtsort hier haben, Maria Vesperbild, wo zahlreiche Geistliche tätig sind. Dann haben wir das große Behindertenwerk Urzberg, Dominikus Ringeisenwerk, wo auch eine ganze Reihe Geistlicher tätig sind. Und dann ist unsere Gegend ja eine sehr ideale Gegend auch für Ruheständler und deshalb haben wir eine ganze Reihe älterer Geistlicher, die hier ihren Lebensabend verbringen. Also ein Dekan, der sorgt dafür, dass die Geistlichen immer wieder zusammenkommen, dass geistliche Fortbildung geschieht, dass dem Bischof berichtet wird, wie es im Einzelnen auf und zu geht, aber dass auch der Bischof wiederum im Dekan ein Sprachrohr hat hin zu den Mitbrüdern. Also es ist ein, man sagt heute von der mittleren Ebene. Also das ist sozusagen der Kontaktmann. Früher hat man das manchmal so als Aufsichtsperson gesehen, so kann man das heute natürlich nicht mehr sehen. Dekan hat also keine großen Machtbefugnisse. Ist in der evangelischen Kirche etwas anders. Aber bei uns, da ist es also schon ein nicht so sehr Aufsichtsperson, sondern ein gutes Miteinander.
Dekan Gschwind, wir haben diese Sendung ja übertitelt mit dem Begriff die Sakramente. Der Katechismus der katholischen Kirche hat diesen ganzen Abschnitt ja gepackt unter dem Begriff die Feiern des christlichen Mysteriums. Dieser Kapitel, also dieser zweite Teil dieses Katechismus, die Feier des christlichen Mysteriums, hat im Endeffekt als Hauptbestandteil die Sakramente. Wie oder was bedeutet die Feier des christlichen Mysteriums im Zusammenhang mit den Sakramenten? Inwiefern werden Sakramente gefeiert?
Ja, jedes Sakrament wird gefeiert. Ich meine, wir erleben das ja sehr deutlich bei der Erstkommunion zum Beispiel. Wir erleben das bei der Firmung. Das sind also schon Höhepunkte. Oder jede Taufe ist eine Feier. Nur ist halt manchmal so, dass da nur die Angehörigen da sind. Aber normalerweise gehört eine Taufe wirklich mitten hinein in eine Pfarrei, dass alle daran teilnehmen. Die frühe Kirche hat ja die Taufen auf bestimmte Tage beschränkt, sodass das immer dann eine Riesenfeier gewesen ist. Wenn dann Ostern getauft worden ist, dann heißt es ja da im 4. Jahrhundert, die ganze Stadt war plötzlich weiß. Warum? Weil alle 8 Tage lang mit ihren Taufkleidern rumgelaufen sind. Also das waren schon starke Feiern. Da ist unsere heutige Tauffeier, obwohl sich das jetzt in den vergangenen Jahren natürlich wesentlich wieder mehr in Richtung Feier auch äußerlich hin bewegt hat. Wenn Sie daran denken, früher waren nicht die Taufen häufig im Krankenhaus. Man hat sehr rasch getauft, nachdem von den Hausgeburten man weggekommen ist und alles im Krankenhaus auf die Welt gekommen ist, dann hat man immer gleich im Krankenhaus getauft. Also innerhalb der ersten 8 Tage ist ein Kind getauft worden. Inzwischen ist es wieder so, zwar werden die Kinder in den Krankenhäusern geboren, obwohl auch hier die Tendenz zu Hausgeburten sehr stark ist, aber mit all den Gefährdungen, die halt immer wieder mit dabei sind, will sich da nicht jeder dazu entschließen. Aber dann wartet man relativ, ja, je nachdem, einige Wochen, bis die Mutter halt wieder richtig auf der Höhe ist, damit man dann eine richtige Tauffeier veranstalten kann. Und da lädt man dann die Verwandtschaft ein und da kommen nicht nur die Paten und die Großeltern, sondern das ist immer ein großes Fest. Also kirchlich und weltlich gehört ja immer beides zusammen. Das ist ja bei der beim Weißen Sonntag auch so. Das hat sich ja inzwischen ausgeweitet zu Riesenfesten. Da ist die ganze Verwandtschaft auf den Füßen, wenn ein Weißer Sonntag ist. Bei der Firmung war es früher bloß so, dass der Pate mit seinem Firmling zur Firmung gegangen ist. Heute nimmt auch die ganze Familie daran teil und oft Verwandte. Also da hat sich, bei Hochzeiten, da weiß man sowieso, obwohl da wiederum die Tendenz eher dahin geht, es wieder kleiner zu machen. Aber wenn ich jetzt so die Hochzeiten erlebe, bei uns die kirchlichen Trauungen, da ist die Kirche gerammelt voll und anschließend, wenn dann die Hochzeit, das Hochzeitsfest sich dann mit dem Hochzeitsmahl und all den Dingen dann weiterentwickelt, dann ist ein 400 Leute im Saal benannt. Also das sind schon Feiern. Ja. Und Priesterweihe, denken Sie Primitzen, das sind doch Feiern, das sind also große Feiern. Was wesentlich schlichter natürlich zugeht, das ist die Krankensalbung. Da war es natürlich früher dann auch wieder so, dass wenn der Priester zur Krankensalbung, zur heiligen Ölung gekommen ist in ein Haus mit dem Allerheiligsten, da hat sich die ganze Nachbarschaft, also im 17., 18. Jahrhundert, da hat sich alles angeschlossen, hat vor dem Haus dann auch gebetet. Also das ist heute natürlich, da fährt der Pfarrer mit dem Auto vor und das ereignet sich dann im kleinen Kreis. Obwohl da auch wieder in der Krankensalbung heute die Tendenz zu größeren Feiern besteht. In vielen Pfarreien werden eigene Krankensalbungsgottesdienste gefeiert. Und da nimmt dann auch wieder ein großer Teil der Pfarrgemeinde teil. Also die Feier, die ist bei den Sakramenten schon sehr stark vorhanden.
Wir hatten jetzt doch in der letzten Sendung bereits die Liturgie angesprochen. Die Liturgie will ja gewissermaßen diese Feier der Sakramente ja auch konkretisieren. Wir wollen heute mit unserem Katechismus weitermachen und wir danken Ihnen, Pfarrer Dekan Gschwind, dass Sie sich die Zeit jetzt für uns nehmen, uns weiter in diesem Kapitel der Liturgie der Sakramente auch einzuführen. Wir hatten letztes Mal gehört, wer die Liturgie feiert, wie nun die Liturgie gefeiert wird, ist das Thema der heutigen Sendung. Dazu lade ich Sie ein, liebe Hörer, wenn Sie einen Katechismus der katholischen Kirche haben, dieses aufzuschlagen unter der Nummer 1145. Fahren wir fort mit dem Thema, wie wird die Liturgie gefeiert, Zeichen und Symbole. Aus dem Katechismus der katholischen Kirche. Zeichen und Symbole sind wie Fäden, aus denen die Feier eines Sakramentes gewoben ist. Ihre Bedeutung wurzelt, gemäß der göttlichen Heilspädagogik, im Schöpfungswerk und in der menschlichen Kultur. Sie tritt jedoch in den Ereignissen des Alten Bundes deutlicher zutage und offenbart sich vollständig in der Person und dem Werk Christi.
Das ist also eine allgemeine Aussage, die hier getroffen wird, dass Zeichen und Symbole natürlich überall in der Welt vorhanden sind, aber dass dann eben im Alten Testament, im Neuen Testament, also im Alten Testament ist dann noch weitaus stärker hervortritt und dann vollendet in der Person und im Werk Jesu Christi. Zeichen und Symbole. Wir leben ja von vielen Zeichen, von vielen Symbolen, das erkennen wir es nicht immer so im Einzelnen an. Ich meine, das ist also ganz stark im Menschen natürlich drin, dass er für Zeichen empfänglich ist, dass er Symbole sofort aufnimmt, die Werbung und so weiter, die arbeitet ja mit solchen Dingen, dass der Mensch wirklich darauf anspringt. Und das ist auch im religiösen Leben so, dass wir mit Zeichen und Symbolen sozusagen aufwachsen, ob das das Wasser der Taufe ist, ob das dann Brot und Wein ist in der Eucharistie und so weiter.
Aus dem Katechismus der katholischen Kirche, Nummer 1146. Zeichen aus der Erfahrungswelt der Menschen. Im menschlichen Leben nehmen Zeichen und Sinnbilder einen wichtigen Platz. Da der Mensch ein zugleich leibliches und geistiges Wesen ist, äußert und gewahrt er die geistigen Wirklichkeiten durch materielle Zeichen und Symbole. Als gesellschaftliches Wesen benötigt der Mensch Zeichen und Sinnbilder, um durch die Sprache, durch Gesten und Handlungen mit anderen verbunden zu sein. Das Gleiche gilt für seine Beziehung zu Gott.
Also das erleben wir ja ständig, zum Beispiel wenn wir grüßen. Wenn wir grüßen, dann neigen wir den Kopf, dann reichen wir die Hand und solche Dinge. Oder die Männer nehmen den Hut ab. Da muss ich dran denken, als der Papst Pius VI. Nach Wien kam, damals war ja eine Papstreise was äußerst Ungewöhnliches. Das war also Ende des 18. Jahrhunderts, macht sich der Papst auf den Weg nach Wien zum Kaiser, um bei Josef II. Eine Zurücknahme von einer Reihe von Gesetzen zu erreichen. Und dieser Papst Pius VI., der da hinreist nach Wien, wird dann empfangen von dem österreichischen Reichskanzler und er hat nicht einmal den Hut abgenommen, geschweige denn, dass er den Ring geküsst hätte oder sowas. Und dann entschuldigt er sich später, er habe solche Kopfschmerzen gehabt, dass er den Hut nicht runtertun konnte. Das wurde natürlich allgemein als Affront aufgefasst.
Aus dem Katechismus der katholischen Kirche, Nummer 1147. Gott spricht zum Menschen durch die sichtbare Schöpfung. Der materielle Kosmos bietet sich dem Verstand des Menschen dar, damit er in ihm die Spuren seines Schöpfers wahrnehme. Licht und Nacht, Wind und Feuer, Wasser und Erde, Bäume und Früchte sprechen von Gott und versinnbildlichen zugleich seine Größe und seine Nähe.
Und das erlebt man dann wieder in der Liturgie, wo das alles wieder aufgenommen wird. Licht und Nacht, denken Sie an die Osternacht. Denken Sie an das Osterfeuer, denken Sie an die Weihe des Wassers, des Osterwassers. Ja, denken Sie an Erntedank. Also die ganze Natur, die ganze Schöpfung wird immer mit hineingenommen, auch in die Liturgie.
Aus dem Katechismus der katholischen Kirche, Nummer 1148. Weil Sie von Gott geschaffen sind, sinnlich wahrnehmbaren Wirklichkeiten, Ausdruck des Wirken Gottes werden, der die Menschen heiligt und des Wirkens der Menschen, die Gott anbeten. Das Gleiche gilt von den Zeichen und Symbolen im Zusammenleben der Menschen. Waschen und Salben, Brechen des Brotes und Trinken aus dem gleichen Becher können zum Ausdruck der heiligenden Gegenwart Gottes und der Dankbarkeit des Menschen gegenüber seinem Schöpfer werden.
Waschen und Salben, da braucht man ja nur dran denken, wie Jesus den Aposteln die Füße wäscht, oder dran denken, wie Maria von Bethanien Jesus die Füße salbt und das Brechen des Brotes, das Trinken. Da ist man natürlich sofort erinnert an das letzte Abendmahl, aber dann auch an das miteinander gehen der Emmaus-Jünger, die dem Herrn dann begegnen und am Brechen des Brotes ihn erkennen.
aus dem Katechismus der katholischen Kirche, Nummer 1149. Die großen Religionen der Menschheit zeugen oft eindrucksvoll von diesem kosmischen und symbolischen Sinn der religiösen Riten. Die Liturgie der Kirche benötigt, integriert und heiligt Elemente der Schöpfung und der menschlichen Kultur, indem sie ihnen die Würde von Zeichen der Gnade, der Neuschöpfung in Jesus Christus verleiht. Dekan Schwind, vielleicht können wir hier einen kurzen Abschnitt machen. Wir haben jetzt allgemein von den Zeichen und Symbolen gehört. Wenn wir das so anhören, auch die Beispiele, die Sie gebracht haben und die Wirklichkeit ja in unserem Alltag sehen, merken wir, dass diese Zeichen und Symbole zumindest für den Alltag ja immer mehr oder immer weniger an Bedeutung haben. Sei es eben dieses Lüften des Hutes, wenn man jemanden auf der Straße trifft, oder diese kleinen oder größeren Zeichen, die vielleicht früher viel präsenter waren, die aber heute immer weniger präsent sind. Ist das so, dass der Mensch in der heutigen Zeit anders ist als früher? Oder hat er einfach die Sensibilität dafür verloren? Oder braucht er ganz einfach auch diese Zeichen vielleicht nicht so wie früher, weil eben andere Bedingungen und Beschaffenheit vorhanden sind, die das zu führen, dass man das vielleicht nicht mehr so braucht?
Ja, man braucht es natürlich schon. Den Umgang miteinander, die Höflichkeiten und all die Dinge, das braucht man ja. Also man kann das vernachlässigen, aber auf Dauer nicht, ohne Schaden. Wissen Sie, wenn Sie heute zu einem Vorstellungsgespräch gehen, dann gibt es inzwischen bereits Einrichtungen, die Sie darauf vorbereiten, wie Sie dorthin gehen sollen. Also da wird Ihnen schon gesagt, dass Sie nicht mit den mindesten Hosen und der schlechtesten Jacke und unfrisiert und unrasiert dahin gehen, sondern da werden Sie sich entsprechend präsentieren müssen, wenn Sie die Stelle haben wollen. Also da gibt es heute inzwischen schon Leute, die einen direkt drauf hintrimmen, dass man da anständig daherkommt. Oder schauen Sie hin, wenn Sie zum Beispiel in eine Bank hineingehen, da werden Sie nicht erleben, dass dort an den Schaltern, dass die schlampig daherkommen, sondern die sind sauber angezogen, die sind freundlich, die bemühen sich um jeden Kunden. Also da meine ich, da sehen Sie schon, dass diese Dinge nicht so nebensächlich sind und dass die auch wieder an Bedeutung gewinnen.
Besteht aber gleichzeitig auch nicht die Gefahr bei den Symbolen und Zeichen, dass irgendwann mal so viele Symbole und Zeichen auch bestehen, dass das Eigentliche, und das wurde ja auch in den letzten Jahrzehnten vielleicht auch oft Gesellschaft vorgeworfen, der sozusagen alten oder traditionsbewussten Gesellschaft, dass sie sich eben hinter diesen Zeichen und Symbolen versteckt und dass man eigentlich gar nicht zum Eigentlichen kommt vor lauter Fassade, vor lauter Lack, vor lauter Äußerlichkeiten.
Ja, das wird leicht diffamiert, aber man übersieht dann dabei, dass das einfach große Hilfen für den Menschen sind. Wir erleben ja gegenwärtig eine Renaissance dieser Dinge. Also so Fassade, das sind Hilfen. Das ist nicht Fassade, das sind Hilfen. Und man muss darauf achten, dass solche Dinge durchaus ihre Bedeutung haben. Schauen Sie zum Beispiel auch in der Kirche Gottes. Also diese äußeren Dinge sind nicht so nebensächlich, wie viele von uns das meinen. Wenn ich Kapuziner sehe, dann verbindet sich bei mir sofort mit Kapuziner Bart, barfuß in Sandalen, braune Kutte.
Es ist vielleicht auch einfach dieser Gedanke dahinter, dass auf der einen Seite natürlich Kleider machen Leute und auf der anderen Seite muss man auch aufpassen, dass man eben sich nicht zu sehr an den Äußerlichkeiten hängt. Denn mir ist ein Kapuziner, der keine Kutte trägt, aber wirklich das kapuzinerische Ideal lebt, dann doch lieber
als einer. Was nimmt der auf, der durch die Straße geht? wenn er einen sieht, der da mit Blutschins umeinander läuft, der kommt doch nicht im Traum drauf, dass das ein Kapuziner ist.
Ich glaube, dass sozusagen das Äußerliche auch ein Zeichen ist, das auch prägen kann und auch das einfach Zeugnis gibt.
Und und das natürlich bei dem, der das sieht, auch was bewirkt.
Also die Zeichen und die Symbole, auch das Äußerliche, ist da und hat auf jeden Fall seine Wirkung und seine Bedeutung und ist auch eben, wie Sie das auch schildern, auch ein Zeichen, das spricht. Wir wollen, würde ich einfach vorschlagen, jetzt eine kleine Musikpause machen und danach mit der Nummer 1150 weitermachen im Katechismus der katholischen Kirche. Wir fahren fort in unserer Sendereihe Katechismus, heute mit dem Titel Wie wird die Liturgie gefeiert? Wir behandeln die Sakramente der katholischen Kirche und sind jetzt in der Einführung zu den Sakramenten in diesem Katechismus der katholischen Kirche, der jetzt vor einigen Jahren nun neu herausgegeben worden ist, neu verfasst worden ist. Wir fahren fort nun mit der Nummer 1150. Und Dekan Ludwig Gschwendt hat dann jeweils zu den einzelnen laufenden Nummernabschnitten dann auch die eine oder andere Anmerkung, um uns den Zugang zu diesen Texten zu erleichtern. Wir fahren fort mit Nummer 1150 aus dem Katechismus der katholischen Kirche. Zeichen des Bundes. Das auserwählte Volk erhält von Gott besondere Zeichen und Sinnbilder, die sein liturgisches Leben kennzeichnen. Es sind nicht mehr bloß feierliche Darstellungen der Kreisläufe im Kosmos und nicht bloß gesellschaftliche Gesten, sondern Zeichen des Bundes und Symbole der Großtaten Gottes für sein Volk. Zu diesen liturgischen Zeichen des alten Bundes gehören die Beschneidung, die Salbung und Weihe der Könige und Priester, die Handauflegung, die Opfer und vor allem das Pascha. Die Kirche erblickt in diesen Zeichen Vorzeichen der Sakramente des neuen Bundes.
Ja, die Beschneidung, das war ja wirklich etwas ganz Wesentliches für das Judentum und ist es bis zum heutigen Tag. Und es war ja in der frühen Kirche eine sehr strittige Frage, ob man nicht zunächst sich beschneiden lassen muss, das trifft ja die Männer, ob die Beschneidung durchgeführt werden muss und dann erst die Taufe gespendet werden kann oder ob ohne Beschneidung die Taufe gespendet werden kann. Also, dass zunächst einer sozusagen Jude werden muss, um dann Christ werden zu können durch die heilige Taufe. Das war das erste Konzil in Jerusalem, das sich mit dieser so wichtigen Frage befasst hat. Der heilige Petrus war in der Frage eher schwankend, während Paulus von vornherein gesagt hat, das kann man nicht erwarten, dass einer zuerst ein Jude werden muss, bevor er Christ wird. Und damit ist dann auf diesem Apostelkonzil die Beschneidung für die Christen gefallen. Das heißt also, wenn ein Heide Christ wurde, genügte allein die Taufe. Salbung und Weihe der Könige, das war ja eine ganz, ganz wichtige Sache. Das erleben wir bei König David. Saul ist ja noch König und da wird der David schon gesalbt, weil der Saul eben durch sein mangelndes Gottvertrauen sein Königtum verspielt hat. Die Handauflegung. Immer wieder neu geschieht es, dass auf diese Weise Berufung ausgesprochen wird. Die Opfer spielen im Alten Bund eine ganz gewaltige Rolle. Wir erleben das ja auch, wie Jesus hingebracht wird zum Tempel, bei der Darstellung im Tempel, wo der heilige Josef die Tauben opfert. Das Opfer, das spielt also im Alten Testament eine ganz große Rolle und dann vor allen Dingen Pascha. Pascha, wo alljährlich erinnert wird an den Auszug aus Ägypten, wo das Lamm geschlachtet wird, wo man also das ungesäuerte Brot isst, wo man den Wein trinkt und wo dann später eben Jesus das letzte Abendmahl feiert und wir in der Eucharistie dieses Paschamahl wieder immer wieder neu in Erinnerung rufen und natürlich gleichzeitig damit das Leiden und Sterben des Herrn.
Aus dem Katechismus der katholischen Kirche, Nummer 1151. Von Christus aufgenommene Zeichen. Bei seinen Predigten gebraucht Jesus der Herr oft Zeichen aus der Schöpfung, um die Mysterien des Reiches Gottes zu veranschaulichen. Er wirkt Heilungen und unterstützt seine Predigt durch sichtbare Zeichen oder symbolische Handlungen. Er gibt den Geschehnissen und Zeichen des Alten Bundes, vor allem dem Auszug aus Ägypten und dem Pascha, einen neuen Sinn, denn er selbst ist die Bedeutung all dieser Sinnbilder.
Also Brot und Wein spielen natürlich eine große Rolle. Denken Sie an die wunderbare Brotvermehrung. Denken Sie an die Hochzeit zu Kana. Das sind also schon sehr deutliche Zeichen, die Jesus hier setzt, wo sozusagen die neue Schöpfung ihren Anfang nimmt. Und Vorbedeutung dann wird für das, was er in der Eucharistie wirkt. Der heilige Hieronymus sagt ja von der Hochzeit zu Kana, von den Krügen, die dort zu Wein werden, von den Wasserkrügen. Er sagt, von dem Wein leben wir bis heute. Das heißt also, damit will Hieronymus sagen, was Jesus damals gewirkt hat, das hat seine Wirkung bis hinein in unsere Zeit.
Aus dem Katechismus der katholischen Kirche, Nummer 1152, sakramentale Zeichen. Seit Pfingsten bewirkt der Heilige Geist die Heiligung durch die sakramentale Zeichen seiner Kirche. Die Sakramente der Kirche schaffen den ganzen Reichtum der Zeichen und Symbole des Kosmos und des gesellschaftlichen Lebens nicht ab, sondern läutern und integrieren sie. Zudem lassen sie in Erfüllung gehen, was der alte Bund in Urbildern und Gestalten im Voraus andeutete. Sie versinnbilden und verwirklichen das durch Christus gewirkte Heil, deuten im Voraus auf die Herrlichkeit des Himmels hin und nehmen sie in gewisser Weise vorweg.
Die sakramentalen Zeichen sind natürlich immer auch ein Unterpfand der künftigen Herrlichkeit. Unablässig weist die Kirche darauf hin, ob das die heilige Taufe ist, in der wir zu Kinder Gottes und Erben des Himmels werden, ob das das Bußsakrament ist, ob das die Eucharistie ist, wo wir ganz, ganz deutlich hineingenommen werden, ob das andere Sakramente sind. Immer wieder geht es darum, dass wir sozusagen einen Vorgeschmack des Himmels bekommen.
Liebe Hörer von Radio Horeb, Sie haben die Sendung Katechismus eingeschaltet. Heute mit dem Thema die Sakramente. Wir behandeln im Katechismus der katholischen Kirche die ersten Nummern und wir haben den Überbegriff zu dieser Sendung: Wie wird die Liturgie gefeiert? Zeichen und Symbole. Ich möchte ganz gerne diesen ersten Abschnitt Zeichen und Symbole mit einer weiteren Frage beenden. Zeichen und Symbole, wenn man das so hört, was im Katechismus steht und was Sie auch dazu gesagt haben, dann ist eigentlich die Grundbotschaft von diesem Kapitel: Die Zeichen und Symbole helfen uns ja als Menschen, sowohl das Sakrament, das wir feiern, oder die Handlung, die wir machen, zu unterstreichen, auch tiefer zu erleben, dadurch, dass das, was wir eben meinen oder sagen, noch mit einer konkreten Handlung verbunden ist. Und gleichzeitig hilft es uns, immer mehr in das Geheimnis ja mit reinzuziehen, gewissermaßen so, als ob wir als Mensch Teil werden von der Liturgie, von der Handlung, von diesem Sakrament. Kann man das so sagen?
Ja, sicher. Ich meine, die Zeichenhaftigkeit, das ist ja sehr wichtig. Ich meine, dass man was sieht, dass man was greifen kann, dass man was riechen kann. Ich muss daran denken, vor Jahren war es so, die heiligen Öle, die jedes Jahr an Gründonnerstag geweiht werden, und da heißt es ja dann vom Duft des heiligen Öls. Und ein Pfarrer ließ dann seine Firmlinge am Öl riechen und hat dann gesagt, dann haben die Kinder gesagt, da riecht man ja gar nichts. Dann hat er das bei der Dekanekonferenz eingebracht und hat gesagt, also ich kann nicht verstehen, da heißt es immer in der Liturgie, der Duft des Öls, und da riecht man ja nichts. Seitdem wird immer Rosenöl beigemischt, damit man auch was riecht. Also das Riechen zum Beispiel, das ist auch etwas Wichtiges. Oder dann auch das Schmecken, all die Dinge, die spielen eine Rolle. Natürlich das Wasser, das soll fließen, das soll nicht bloß ein paar Tropfen sein bei der heiligen Taufe, sondern da soll man das Wasser schon fließen sehen, dass der Priester da über den Kopf gießt. Die Ostkirche, die tauft ja so, dass sie die Kinder richtig untertaucht. Also der wird dreimal total untergetaucht. Und dann wird er wieder frisch abgerubbelt und dann wird der ganze Körper in der Ostkirche mit Öl gesalbt. Wir tun ja bloß den Kopf salben mit dem Krisam, aber die werden total gesalbt. Also so richtig wie die Kämpfer im Altertum, die dann zum Wettkampf angetreten sind, sind sehr gesalbt worden, damit sie recht glitschig waren und der Gegner nicht sie packen konnte. Und es geht ja darauf hin, dass man im Kampf gegen das Böse stark ist. Also es sind schon sehr starke Symbole, die da im Einzelnen sind. Manches ist bei uns vielleicht auch ein bisschen verkümmert und können wir dann bei anderen sehen, wie das eigentlich noch viel stärker sein könnte.
Inwieweit kann ich selber Zeichen und Symbole auch leben oder einführen in einer Liturgie oder auch selbst ganz einfach in meinem tagtäglichen Leben, wenn Sie sagen, es ist eine Hilfe, um eben ja die Sakramente zu leben, beziehungsweise meinen Glauben zu leben? Und wo kommt dann auch eine Grenze, wo man sagen muss, okay, bis dahin aber nicht weiter? Ein ganz konkretes Beispiel. Ich kann sagen, ich gehe zur Beichte, ja, und nach der Beichte will ich das einfach für mich symbolisch verdeutlichen, dass ich sage, gut, danach ziehe ich mich um und ziehe ganz frische Kleider an. Das ist für mich eine Symbolik, die einfach schön ist. So mag das der eine machen. Und der andere, der sagt, gut, Jesus hat eben, wie Sie es sagen, in dem Beispiel eben nicht eine Oblate genommen, um die Eucharistie zu feiern, sondern hat einfach ein ganz normales, wahrscheinlich deftiges, ungesäuertes Brot genommen, das zum Paschamal gefeiert worden ist. Und die erste Eucharistie fand wirklich in einem, man kann das ruhig auch so sagen, während einem Mahl statt. Inwieweit kann ich dann als Priester oder als Gemeinde sagen, wir möchten jetzt einfach die Heilige Messe nicht als Heilige Messe in dem Sinn feiern, dass der Pfarrer vorne ist und das Volk da, sondern wir möchten wirklich das in einem Saal machen, in dem wir auch dann die Heilige Messe im Rahmen eines, ja, sage ich einfach, eines Mahls nehmen. Wo ist das irgendwo festgelegt?
Ja, da gibt es schon klare liturgische Vorschriften. Also Sie können natürlich in einem Saal die Eucharistie feiern. Das können Sie. Sie können sie im Festzelt ja auch feiern. Also das können Sie. Aber Sie müssen zum Beispiel ungesäuertes Brot verwenden.
Also da gibt es schon bestimmte...
Das ist schon klar. Und Sie müssen Wein verwenden. Sie können also nicht mit Traubensaft daherkommen. Ja, und es gibt also schon bestimmte Dinge, wo man machen muss.
Dann würde ich einfach sagen, dass wir heute bei diesem Abschnitt Zeichen und Symbole auch stehen bleiben. So können wir am nächsten Dienstag dann weitermachen mit Worte und Handlungen. Das ist wieder ein neues Kapitel. Ich glaube, wir haben ganz klar herausgestellt in dieser Sendung, dass Zeichen und Symbole wichtig sind, dass es auch wichtig ist oder es für auch den Glauben wichtig ist, dass wir diese Zeichen und Symbole auch ja leben, sowohl für unseren Glauben als auch für uns selbst, einfach, dass wir in gewisse Situationen, in gewissen Feierlichkeiten auch aufgehen, könnte man sagen, und Teil werden dieser Liturgie, dieser Begegnung zwischen dem Menschen und Gott. Dabei möchte ich aber noch auch zum Abschluss dieser Sendung einen, ja, ein wichtiges Wort einfach für all diejenigen einlegen, die vielleicht eben gewisse Dinge anders sehen. Man kann sicherlich auch die Kritikpunkte erwähnen. Ich glaube, es ist aber ganz wichtig, in unserem Tun, Reden und Handeln, auch dass wir nicht urteilen. Es gibt viele gewisse Situationen, die bedingt sind und die wir nicht kennen und wissen. Und ich glaube, darum ist es auch wichtig, vielleicht auch mit den Personen einfach zu sprechen, die anders handeln und wirklich auch im Herzen diese Liebe zu haben und weniger das Urteil. Das möchte ich einfach zum Abschluss noch mit einschließen. Und nun, Dekan Gschwind, bitte ich Sie noch am Ende dieser Sendung um Ihren priesterlichen Segen.
Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde erschaffen hat.
Der Segen des allmächtigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes komme auf euch herab und bleibe alle Zeit bei euch.
Amen.